Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 9. Februar. Was interessieren einen momentan die Olympischen Winterspiele in Peking? Der viel interessantere sportliche Wettkampf findet doch hier im politischen Flachland statt. Politboxen vom Feinsten. Team Vorsicht unter Führung von Karl Lauterbach und Team Öffnung von Markus Söder treten gegeneinander an. Und dass Markus Söder gestern selbst noch im Team Vorsicht spielte.
Wir gehen heute nicht mit einem schlechten Gewissen oder einem unguten Gefühl aus der Runde. Das ist das, was wir beschlossen haben. Das ist aus meiner Sicht eine klare Linie und ein klarer Kurs. Das Team Vorsicht hat insgesamt sich durchgesetzt und zwar bei allen.
Geschenkt. Das war ja eben gestern. Jetzt spielt er in der anderen Mannschaft. Los geht's. In der roten Ecke sehen wir Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Professor Karl Lauterbach, der das Volk gerne mit Volksweisheiten auf den Kampf einschwört.
Man darf das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erschossen ist.
In der schwarzen Ecke sehen wir, wie einst Mohammed Ali, Markus Söder, der schwarze Riese. Er möchte dem Volk das geben, was das Volk gerne will. Freiheit, Öffnung, Normalität.
I am the greatest.
Deswegen glaube ich, macht es Sinn, einen Einstieg in den Ausstieg zu wählen und mit schrittweisen, stufenweisen Öffnungen das normale Leben trotz dieser schwierigen Situation voranzubringen.
Das hat dem Karl Lauterbach so gar nicht gefallen. Der Tiefschlag aus München muss also pariert werden. Prompt bekam Söder in der Bundespressekonferenz gestern in Berlin auch seinen Gegenschlag zu spüren.
Also für Politik insgesamt also sehr problematisch, weil es bedeutet ja, dass also die Gesetze gelten, aber also, dass sie von Ministerpräsidenten nicht unbedingt umgesetzt werden müssen. Das ist natürlich auch eine Botschaft, die schwer zu vermitteln ist.
Und dann allerdings erleben wir ein seltsames Schauspiel. Karl Lauterbach plötzlich im Infight mit sich selbst. Er mahnt und wirbt darum, die Gefahr ernst zu nehmen.
Ich glaube nicht, dass die letzte Variante die Omikron-Variante ist. Das heißt, das wird nicht zu Ende sein mit Omikron.
Und dann, einen Atemzug später, greift er die eigene Position an und wirbt für Lockerung.
Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden. Davon bin ich fest überzeugt.
Immer stärker nimmt er jetzt seine eigene Position unter Beschuss. Ernst nehmen, aber lockern. Denn wer lockert, nimmt nicht ernst. Und wer ernst nimmt, der lockert dann doch nicht. Also wie nun?
Uns gelingt es, also die Welle einigermaßen zu kontrollieren mit den Maßnahmen, die wir am Platz haben. Das heißt, sollte es jetzt zu einer schnellen Öffnung kommen, zu einer schnellen Rücknahme wesentlicher Maßnahmen, dann würden wir die Welle deutlich verlängern.
Das ist politisch doch gar nicht mehr zu fassen. Vielleicht ist das ja auch gar kein politischer Boxkampf, sondern einfach Kunst.
Man darf das Fell des Bären, Fell des Bären, nicht verteilen, bevor er erschossen ist. Fell des Bären, also verteilen, bevor er erschossen ist.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Hans-Werner Sinn ist Ökonom und ehemaliger Präsident des IFO-Instituts. Und er warnt, dass bei der aktuellen Inflation es nicht bleiben wird, denn das dicke Ende kommt erst noch.
Die Preise der Zwischenprodukte, nicht der Endprodukte, die die Konsumenten kaufen, dass diese gewerblichen Erzeugerpreise um sage und schreibe 24% in Jahresfrist gestiegen sind. Und das ist ein Wert, das ist der höchste seit Beginn der Aufzeichnung. Der hat sich nun noch nicht übertragen in die Konsumentenpreise, nur zu etwa 5%. Aber da ist noch was in der Pipeline.
Anne Schwedt an der Wall Street und Annette Weisbach in Frankfurt am Main schauen auf die neuesten Quartalszahlen von Pharma-Gigant Pfizer und auf die Zukunftspläne von Autozulieferer Continental schauen sie auch. Und wir staunen über digitale Affen, die sich langweilen. Und wir gratulieren einem genialen Zeitgenossen zum Geburtstag. Es handelt sich um den bedeutendsten Gegenwartsmaler unseres Landes. Zauberei findet statt im verglasten Turm der EZB in Frankfurt am Main. Dort wird aus viel Geld noch mehr Geld gemacht. Einfach, weil man es kann. Denn die Europäische Zentralbank unter ihrer Präsidentin Christine Lagarde ist unabhängig und kann einfach, wenn sie möchte, die Notenpresse anwerfen. Für den Sparer und die Sparerin ist diese Zauberei allerdings ein Fluch, denn sie bezahlen den Preis dafür, indem ihr Geld immer weniger wert wird. Dieser Schwund passiert genau in dem Moment, wo das Geld das Konto verlässt und in Richtung Ladentheke marschiert. Professor Hans-Werner Sinn ist Ökonom. Er war Präsident des IFO-Instituts in München und heute ist er Bestseller-Autor. Sein jüngstes Werk heißt Die wundersame Geldvermehrung. Es geht um den Zusammenhang von Staatsschulden, Negativzinsen und Inflation. Naja, und genau darum geht's ja in der politischen Debatte dieser Tage auch. Und deshalb dachte ich, es ist vielleicht eine gute Idee, den Herrn Professor vom Schreibtisch ans Telefon zu locken, damit er uns erklärt, was da los ist und vor allem, was da noch kommt. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Sinn.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Der Bestand an Zentralbankgeld hat sich ja seit der großen Finanzkrise 2008 fast versiebenfacht. Von 900 Milliarden sind wir auf 6 Billionen Euro gegangen. Aber warum, Herr Sinn, kommt die Inflation dann erst jetzt so spät?
Ja, weil das viele Geld zunächst mal gehortet wurde. Wir waren in der Situation der sogenannten Liquiditätsfalle. Das heißt, wenn die Zinsen schon bei Null sind am Anschlag, viel tiefer können sie ja nicht mehr sein, weil die Leute dann ins Bargeld flüchten, dann ist diese Ausweitung der Geldmenge nicht mehr wirksam. Weder im positiven noch im negativen Sinne. Man fragt sich natürlich, warum die EZB immer gesagt hat, sie müsste mehr Geld in Umlauf bringen, wenn es gar nicht wirksam ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber wie konnte es sein, dass so viel Geld im Umlauf ist? Also mehr Geld ja, als es unserer Wirtschaftsleistung entspricht. Wir hatten mehr Geld zur Verfügung, der Staat, der Einzelne, die Unternehmen, die Börse, als wir verdient hatten. Und trotzdem kam es nicht zu der Geldentwertung. Das war doch ein Stück weit gegen die allgemeine Theorie, oder nicht?
Nein, das überhaupt. Also gegen die vor-keynesianische Theorie. Keynes hat das in den 30er Jahren ja schon klargelegt, dass da kein direkter Zusammenhang besteht zwischen der Geldmenge und dem Preisniveau, weil eine Geldvermehrung unter gewissen Bedingungen einfach nur akkumuliert wird in Horten, also im Tresor, unter der Matratze, vor allem aber von den Banken in diesem Fall, die riesige Bestände an Zentralbankgeld anhäufen. Die haben ja alle Konten wiederum bei den nationalen Notenbanken. Da liegt der Löwenanteil des Geldes.
Das heißt, wirksam in der Inflation entlädt sich das Ganze erst, wenn es sozusagen auf Märkten Angebot und Nachfrage, bei Konsumgütern, bei Dienstleistungen, bei Investitionsgütern, bei Maschinen, wenn es dort wirksam wird.
Man kann das vergleichen mit dem Kutscher und dem Pferden. Ja? Geldpolitik heißt, am Zügel ziehen zu können. Man kann, wenn die Zügel straff sind, bremsen. Aber man kann nicht so gut Gas geben. Wenn die Pferde nicht laufen wollen, dann verlängert sich einfach der Zügel und dann schleift er auf dem Boden. Und wenn er zu lang geworden ist wie jetzt, dann verheddert er sich möglicherweise im Fahrwerk. Man kann ihn gar nicht mehr anziehen, wenn jetzt die Pferde laufen wollen aus anderen Gründen und eine Inflation beginnt. Das ist die wirkliche Problematik. Es fehlt also die Inflationsbremse. Und deswegen ist das sehr gefährlich.
Ich bin noch beim Verstehen, Herr Sinn, wie sie überhaupt in Gang kam, jetzt diese aktuelle Inflation. Welcher Treiber, welche Initialzündung hat hier den Ausschlag gegeben?
Also für mich ist die Hauptsache die pandemiebedingte Verknappung weltweit, die ja zu Lockdowns überall geführt hat, auch in China zu Quarantänemaßnahmen, insbesondere in den Häfen. Also vor den Häfen Chinas stauten sich die hereinkommenden Frachtschiffe, konnten ihre Ware nicht löschen und dann auch keine neue Ware aufnehmen. gleichzeitig stauten sich dann die Container in den Häfen. Also da war ein Engpass. Die Firmen des verarbeitenden Gewerbes klagen noch zu 2/3, und es war schon in der Spitze im Herbst mal 80% darüber, dass sie nicht genug Material kriegen. Und das haben wir noch nie annähernd gesehen in der Vergangenheit. IFO erhebt das ja regelmäßig in seiner monatlichen Umfrage. Es sind noch andere Effekte, die auch eine Rolle gespielt haben. Also der Anstieg der Energiepreise wird häufig zitiert. Das ist auch richtig. Allerdings war dieser Anstieg deutlich geringer als zum Beispiel in den 70er Jahren, als wir die erste Ölkrise hatten. Da war das viel exzessiver, und trotzdem ist heute der Inflationsdruck höher. Das sieht man daran, dass die gewerblichen Erzeugerpreise, das heißt also die Preise der Zwischenprodukte, nicht der Endprodukte, die die Konsumenten kaufen, dass diese gewerblichen Erzeugerpreise um sage und schreibe 24% in Jahresfrist gestiegen sind. Und das ist ein Wert. Das ist der höchste seit Beginn der Aufzeichnung. Der hat sich nun noch nicht übertragen in die Konsumentenpreise, nur zu etwa 5%. Aber da ist noch was in der Pipeline.
Das Ganze ist ja mehr als nur Statistik, das Ganze hat ja soziale Folgen. Wie sind die Umverteilungseffekte der Geldentwertung, wie wir sie derzeit messen?
Ja, die sind in der Tat ganz erheblich, weil das Preisniveau ist ja nun gestiegen um etwa 5%, genau am aktuellen Rand 5,4% höher als im Durchschnitt des Jahres 2020. Das bedeutet, dass alles, was nominalwertgesicherte Ansprüche sind, also insbesondere Rentenansprüche, Lebensversicherungsverträge und so weiter, entwertet wurde um diese 5,4%. Und nicht nur das, auch die Löhne sind dadurch entwertet. Jedenfalls solange die Gewerkschaften noch nicht wieder neu verhandeln und dafür eine Kompensation verlangen. Das sind massive Effekte, und sie bedeuten für viele Leute eine erhebliche Einschränkung, zumal diese Inflationseffekte sich vielleicht auch am unteren Rand der Einkommensverteilung stärker konzentrieren. Ja, selbst wenn diese erste Inflation nur eine Puckelinflation ist, die sich wieder beruhigt, wenn die Verknappungstendenzen wegen Corona jetzt sich aufgelöst haben, dann bleibt aber als Zweitrundeneffekt die Lohnpreisspirale. Das haben wir in den 70er Jahren ganz deutlich gesehen, als dann ein Jahr nach dem Höhepunkt der ersten Preiswelle die Lohnwelle kam. Überall hat man dann entsprechend mehr verlangt. Bekannt ist ja das Beispiel von der ÖTV, Vorgänger von Verdi, wo also damals...
Die Klunkerrunde, Herr Sinn, die erinnere selbst ich noch. Die Klunkerrunde mit über 10%. Viele sagen auch, das war der Beginn vom Abstieg von Willy Brandt, dass hier die Gewerkschaften Tabula Rasa gemacht haben.
Und Klunker hatte 15% plus gefordert und hat 11% gekriegt. Das war ja eine astronomische Zahl, die dann also die neue Inflation wieder angefeuert hat. Und wir können mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass dieser Effekt im Laufe dieses Jahres sich bemerkbar machen wird, was dann schon wieder die Inflationsrate des Jahres 2023 hochtreibt.
Es tritt auch ein staatlicher Effekt noch hinzu, die sogenannte kalte Progression. Die Gewerkschaften fordern brav den Inflationsausgleich, die Arbeitgeber zahlen brav den Inflationsausgleich, und schon rutscht der Arbeitnehmer und der Angestellte in eine höhere Einkommenstarifgruppe, zahlt mehr Steuern, obwohl er eigentlich genauso viel Kaufkraft im Portemonnaie hat wie vorher.
Ja, real zahlt er mehr, weil er einen höheren Prozentsatz seines Einkommens dann an den Staat abführen muss.
Ist doch eine Sauerei eigentlich, oder?
Diese heimliche Progression ist unschön und eigentlich nicht in Ordnung. Der Staat holt sich vom Wirtschaftskuchen automatisch durch die Inflation einen immer größeren Prozentsatz.
Aber wer könnte jetzt die Inflation bekämpfen? Wer ist die richtige Adresse sozusagen für Ihre Philippika? Ist das die Politik der Finanzminister? Sind das die Unternehmen? Sind das die Arbeitnehmer? Stichwort Lohnzurückhaltung. Oder ist es die Notenbank selber?
Es ist die Notenbank. Und es ist die vorrangige Aufgabe, so steht es im Maastrichter Vertrag, der Notenbanken, für Preisstabilität zu sorgen. andere Aufgaben, Beschäftigungsziele im Auge zu haben, außenwirtschaftliches Gleichgewicht oder was sonst relevant sein könnte oder grüne Politik zu machen, sind absolut sekundär und dürfen gar nicht verglichen werden mit dieser Hauptaufgabe. Das ist vollkommen kompromisslos. Die EZB hat übrigens als einzige der großen Notenbanken der Welt solch ein völlig kompromissloses Mandat bekommen. Und sie muss also handeln.
Aber hält sich am wenigsten daran. Sie hat das klareste Mandat, sich auf diese eine Kernzielgröße, nämlich die Inflation, zu konzentrieren und hält sich am wenigsten dran, oder?
Ja, sie hält sich am wenigsten dran, weil sie auch unabhängig ist und gar nicht einer demokratischen Kontrolle unterliegt. Aber diese demokratische Kontrolle gibt es indirekt, das hat das deutsche Verfassungsgericht ja immer wieder gesagt, indem der Bundestag zum Beispiel in Deutschland gehalten ist, der EZB auf die Finger zu schauen und darauf zu achten, dass sie die Mandatsgrenzen nicht überschreitet. Das darf sie nämlich nicht selber entscheiden, wo diese Grenzen liegen, sondern die Grenzen werden von der Politik vorgegeben. Und da ist der Bundestag im Obligo. Und der kann das nicht so machen wie letztes Jahr bei dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung, wo man das also mit ein paar Federstrichen zur Seite gewischt hat und quasi das deutsche Verfassungsgericht desavouiert hat. Also das darf man bitte nicht nochmal wiederholen. Ich glaube nicht, dass das Gericht sich das gefallen lassen kann.
Aber eine Mandatserweiterung hat doch de facto stattgefunden. Viele sprechen auch von einer Staatsfinanzierung, vor allem südeuropäischer Staaten, in dem Aktien und vor allem aber auch Staatspapiere aufgekauft werden, die ansonsten vielleicht unverkäuflich wären am freien Markt. Diese Mandatserweiterung und der Deutsche Bundestag. Müsste Ihrer Ansicht nach der Bundestag spätestens jetzt, wo die Inflation zu laufen angefangen hat, sich hier zu Wort melden?
Ja, natürlich. Das ist in der Vergangenheit zu wenig gemacht. Die Mandatserweiterung fand statt. Die EZB hat seit der Lehman-Krise praktisch permanent Rettungspolitik betrieben, indem sie Staatspapiere gekauft hat, indem sie Garantien ausgesprochen hat für die privaten Käufer von Staatspapieren, dass sie notfalls voll in die Bresche springt und die Verluste übernimmt. Das ist das Whatever It Takes von Mario Draghi. Aber vor allem durch dieses Wertpapierkaufprogramm, das 2015 begann, hat sie in riesigem Umfang Staatspapiere gekauft. Insgesamt sind für 4,1 Billionen Euro Staatspapiere mit frisch gedrucktem Geld gekauft worden. Und setzen Sie die mal in Beziehung zu den 900 Milliarden Zentralbankgeldmenge, die es ursprünglich überhaupt nur gab. Ja, da sehen Sie, was hier los ist. Sie haben richtig gesagt, versiebenfacht hat sich die Geldmenge, versechsfacht hat sie sich relativ zur Wirtschaftsleistung, die ja auch ein bisschen gestiegen ist. Und das bedeutet, wir haben einen Geldüberhang gemessen an dem, was vor der Lehman-Krise schon mal ausreichend war, relativ zur Wirtschaftsleistung von 5 Billionen Euro und davon sind 4 Billionen Euro, 75%, also durch Staatspapierkäufe in Umlauf gekommen. Und das ist eine Finanzierung der Staaten mit der Druckerpresse. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Die ist eigentlich verboten nach Artikel 123 des Maastrichter Vertrages. Man hat den gedehnt und gebogen, dass sich die Balken nur biegen.
Aber wenn das richtig ist, Herr Sinn, dann reicht ja eine normale Zinserhöhung oder auch eine ganze Phalanx von Zinserhöhungen, wie in Amerika geplant, gar nicht aus, um dieses Geld wieder zurückzuholen. Denn diese Billionen sind ja Zinserhöhungen hin oder her erstmal im Markt. Was muss man tun, um dieses Geld zurückzuholen, zu sterilisieren, zu neutralisieren?
Ja, man muss letztlich die Staatspapiere verkaufen und da wird es dann problematisch.
Ich wollte gerade sagen, dann wird es doch problematisch. Was macht ein Staat wie Italien beispielsweise, dessen Staatspapiere schon vorher kein Renner waren und überhaupt nur verkäuflich sind, weil wir dafür bürgen als Gesamtheit der europäischen Volkswirtschaften? Wenn man die jetzt auf den Markt werfen würde, davor scheut ja die EZB zurück. Was würde passieren Ihrer Ansicht nach?
Ja, dann würden die Kurse der ausstehenden Papiere sofort fallen. Neue Papiere, die ein Staat wie Italien ausgeben muss, müssten dann sofort mit höheren Zinsen versehen werden. Nun gut, das ist im Moment einmal verkraftbar, weil es ja nur einen kleinen Anteil der ausstehenden Papiere betrifft. Aber mit der Zeit werden es immer mehr Papiere. Die Staaten kommen in Finanzierungsschwierigkeiten. Und was sofort passiert, ist der Kursverfall bei den Papieren, wenn man sie zurückverkauft, um das überschüssige Geld einzusammeln, der setzt sofort auch den Banken zu, die ähnliche Papiere in ihrem Portfolio haben. und vernichtet einen Teil der Luftgewinne, die sie vorher haben verbuchen können, weil die Nullzinspolitik die Wertpapierpreise in den Himmel trieb. Die Banken kommen dann also in Schwierigkeiten.
Die Lebensversicherungen im Übrigen sind auch, denn die kaufen auch diese Papiere, um damit unser aller Altersruhegeld abzusichern, zum Beispiel.
Ja, das genau so ist es. Sodass also da in der Finanzbranche ein Konsens besteht, dass das gar nicht passieren darf. Und der Druck auf die EZB seitens der Staaten und auch der Finanzbranche ist schon sehr groß, dann die Zinsen nicht richtig stark ansteigen zu lassen. Und das ist umgekehrt das, was ich meine, wenn ich von der Blockade der Inflationsbremse rede. Die EZB müsste diese Geldbestände wieder einsammeln und kann das aus politischen Gründen kaum tun. Die Zügel haben sich im Fahrwerk der Kutsche verheddert und man kann sie nicht anziehen, um die Pferde zu bremsen. Wenn das kommt, weiß ich nicht, was dann los ist.
Die Pferde würden durchgehen normalerweise. Wenn die Zügel sich verheddern, zum Beispiel im Fahrwerk, dann wird das Pferd irgendwann sehr, sehr unruhig.
Ja, so ist das.
Herr Sinn, wir schauen in eine Welt der Unwägbarkeiten, jedenfalls was die Finanzen angeht. Ich würde sagen, bis hierhin bedanke ich mich bei Ihnen und wir bleiben in Kontakt, oder?
Ja, gerne. Alles Gute.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man sich die neuen Zahlen von Pfizer an. Warum das für keine gute Stimmung bei den Anlegern sorgt, das weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern hat Pfizer ja seine Quartalszahlen veröffentlicht, aber trotz großen Umsatzsprungs rauschte die Aktie in den Keller. Anne, was ist da los?
Ja, genau. Aufs ganze Jahr gesehen konnte Pfizer seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppeln auf über 80 Milliarden Dollar. Und das eigentlich alles Corona sei Dank. Nimmt man nämlich den Corona-Impfstoff und die Anti-Corona-Pille raus, wäre der Umsatz nur um 6% gestiegen. Und auch fürs laufende Jahr rechnet Pfizer nochmal mit einem Umsatzsprung auf über 100 Milliarden Dollar. Wenn der Konzern das Ziel erreicht, wäre das der höchste Jahresumsatz seit der Geschichte von Pfizer. Also es ist hier echt schon einer der großen Gewinner der Pandemie. Vor Corona hatte Pfizer ja hauptsächlich Krebsmedikamente verkauft und diese Sparte ist jetzt total in den Hintergrund gerückt. Jetzt aber zu deiner eigentlichen Frage, Gabor. Alles super Zahlen, die Aktie schloss aber mit 2,8% im Minus. Das liegt daran, dass die Analysten eigentlich noch bessere Zahlen erwartet hatten. Und so rein von der Gefühlslage hier an der Wall Street sind die Anleger, glaube ich, auch ein bisschen skeptisch über die Langzeitstrategie von Pfizer. Die super Zahlen basieren ja zum allergrößten Teil auf den Corona-Mitteln. Und mittelfristig gesehen ist der Erfolg des Unternehmens jetzt sehr stark davon abhängig, wie lange die Pandemie noch dauert und inwieweit auch Auffrischimpfungen wohl noch weiter fortgeführt werden. Also das sind alles Sachen, die keiner so wirklich in der Hand hat und deshalb hier auch die Skepsis trotz der guten Zahlen gestern.
Danke Anne für diese Einblicke. Wir machen direkt weiter in Frankfurt mit unserer Kollegin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Beim Autozulieferer Continental, da läuft es ja wohl im Moment richtig gut, denn der DAX-Konzern schaut Richtung Zukunft und denkt über eine Aufspaltung nach. Annette, verrat uns doch mal, was genau hat das Unternehmen vor und wie reagiert die Aktie darauf?
Bei der Continental-Aktie ging es gestern ordentlich bergauf und der Grund dahinter war ein Bericht im Handelsblatt, dass das Unternehmen sein Geschäft mit dem automatisierten Fahren eventuell selbstständig aufstellen möchte, auch potenziell über einen Börsengang. Innerhalb des Automotive-Segments des Unternehmens ist das Geschäftsfeld Autonomous Mobility beheimatet. Und das soll bis zum 1. Januar 2023 eine eigene Rechtsform bekommen. Das wäre dann eine Voraussetzung für einen Börsengang. Und das mag die Börse, es mögen Aktionäre. Momentan ist ja der Trend hin zu schlank aufgestellten, fokussierten Unternehmen. Dazu kommt natürlich, dass diese Automotive-Einheit, wo die Sparte auch reingehört, des Konzerns, leidet seit Jahren an einer operativen Schwäche. Und zuletzt belastete natürlich auch der Chipmangel das Geschäft. Deswegen ist ein bisschen Fantasie über mögliche Börsengänge natürlich Balsam für diese Aktie, die in der letzten Zeit ja gar nicht so eine gute Entwicklung hatte.
Vielen Dank, Annette. Ich wünsche dir einen fröhlichen Tag in Frankfurt.
Danke, Gabor. Dir auch einen schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass so viele Menschen verrückt sind nach einer sehr kostspieligen Clubmitgliedschaft im Bored Ape Yacht Club. Im Yacht Club also der gelangweilten Affen. Das Clubhaus liegt weit entfernt in der digitalen Welt im Metaverse. Es gibt also keine echten Yachten in diesem Yachtclub und wenn man es genau nimmt, dann gibt es noch nicht mal echte Affen. Die Affen, die hier in diesem Yachtclub sich aufhalten, sind digitale Geschöpfe. Sie existieren nur als sogenannte NFTs. NFT bedeutet Non-Fungible Tokens, also nicht ersetzbare, nicht duplizierbare Wertgegenstände. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Diese NFTs sind in der Regel heute fälschungssichere Bilder im Internet. Und der Gründer dieses ins Metaversum ausgelagerten Yachtclubs, der hat exakt 10.000 Bilder von unterschiedlichen, aber insgesamt doch sehr gelangweilt aussehenden Affen in Comic-Manier geschaffen und über eine Börse platziert. Man kann sich also dort bei boardapeyachtclub.com ein Affenbild kaufen. Wer früh dabei war, hat seinen eigenen, unverwechselbaren, unkopierbaren Affen und eine Clubmitgliedschaft noch für umgerechnet $100 bekommen. Aber nachdem erste Promis wie Paris Hilton oder auch Justin Bieber dort ebenfalls Affenbilder kauften und damit eingestiegen sind, ist ein regelrechter Hype entstanden und die Preise sind, na was wohl, Richtung Nordpol explodiert. Auch Basketballstars wie Steve Curry haben dann nachgezogen oder der Internetblogger Theo Pam. Hier erklärt er uns, warum.
Was jetzt eben am Wochenende sehr cool war, war, dass Stephen Curry, einer der besten NBA-Spieler überhaupt, der ja irgendwie schon, weiß nicht, $500 Millionen verdient hat, dass der sich jetzt eben auch einen Bored Ape gekauft hat für 150.000, also so gesehen einen der günstigeren. Und den hat er eben auch als Profilbild. Und das ist natürlich irgendwie super cool, weil jetzt seine Millionen von Follower, der hat ja 15,4 Millionen Follower alleine auf Twitter, die sehen es natürlich alle. Und wenn die eben vorher nicht wussten, was Bored Ape ist, dann wissen sie es spätestens jetzt. Aber seine ganzen Freunde, seine ganzen Basketballspieler, Celebrities und so weiter, die fragen sich auch, hey cool, was hat denn der Stephen Curry da? Mega krasses Statussymbol und wollen jetzt natürlich eben auch so ein Bored Ape haben, ja?
Die Bilder sind frei handelbar über die Homepage des Clubs und mittlerweile muss man für ein Affenbild im Schnitt sagenhafte $250.000 bezahlen. Das tut natürlich weh, wenn man sich da vielleicht frühzeitig wieder von seinem Affen getrennt hat. Manche verarbeiten den Schmerz dann in einem Lied. Huge mistake, I made a huge mistake. I accidentally sold my board ape. Ich bin sicher, von diesem verrückten Club wird man noch jede Menge hören. Ich selbst steige da erst ein, wenn es King Louie aus dem Dschungelbuch auch als NFT gibt. Oh, du wie du, ich wäre gern wie du.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Gerhard Richter heute seinen runden Geburtstag feiert. Er ist der bedeutendste Gegenwartskünstler und wird 90 Jahre alt. Seine Werke können auf der ganzen Welt betrachtet werden. Dass das einmal möglich sein wird, damit hat Richter, der in der DDR aufwuchs, aus der Oberlausitz stammt, er niemals rechnen dürfen.
Das ist mein Hauptinteresse, zu malen. Eine gewisse Freiheit, dass ich gerne tue, was ich will. So ein strenges Regime, was ich hatte. Erst Hitler und dann die DDR. Da ist jede Bevormundung furchtbar.
1932 in Dresden geboren, wurde Richter erst Zeuge des Nationalsozialismus und dann später des Sozialismus der DDR. Er ertrug diese DDR nicht und floh kurz vor Mauerbau 1961 in den Westen. Es war das letzte Mal, dass er seine Eltern sah. In Düsseldorf setzte er dann sein Kunststudium fort und er erfand sich neu. Mit Hilfe eines Projektors malte er zunächst Fotos ab, verfremdete sie und verlieh ihnen mit einem großen Pinsel eine gewisse Unschärfe. Das wurde zu seinem Markenzeichen. Zumindest vorläufig und in dieser Schaffensphase. Im Laufe seiner Karriere wechselte Gerhard Richter häufig seinen Stil. Mal arbeitete er abstrakt, mal gegenständlich mit Foto, Spiegel und Glas. Richter in eine Schublade zu stecken und möglich, es sei denn, die Schublade ist groß wie eine Tiefgarage.
Also wenn du eine Leinwand hast, am Anfang kann ich theoretisch praktisch da drauf
schmieren, was ich will. Mhm. Und dann erst ist erst irgendein Zustand, auf den ich reagieren muss und den verändern oder zerstören muss, ist ja kein Entwurf. Ja. Nicht wie beim Gegenständchen, das ist eine Vorlage.
Ja.
Und da entsteht das von alleine. Nicht von alleine, aber ohne Plan, ohne Grund.
Über die Jahre verarbeitete er immer wieder auch die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte in seinen Werken, den Nationalsozialismus zum Beispiel. Zu seinem Oktoberzyklus, in dem er die RAF-Anschläge dann behandelt, sagte er in einer MDR-Dokumentation auf die Frage, ob es ein schwieriger Prozess gewesen sei.
Ja, es geht. Das ist ein Job, ne? Das ist, also wenn man es dann tut. Das Tun ist ja immer ganz gut. Versucht das abzuleisten. Es wäre also viel lieber als nichts dazu tun, wenn ich ohnmächtig bin.
2017 malte er sein letztes Werk. Es trägt keinen Namen, nur eine Nummer 952-4. Nach diesem Werk 952-4 war Schluss. Seither fährte Gerhard Richter nur noch Skizzen an. Seit 1973 lebt der heutige Jubilar, der heute 90-jährige Gerhard Richter in Köln. Über die Wahl seines Wohnsitzes sagt er in dieser MDR-Dokumentation das Folgende.
Das ist ja ein bisschen hässlich, Köln. Ja, arg hässlich. Mit das im Zentrum. So eine versaute Gegend.
Im Gegensatz zu Richter ist Köln sehr zufrieden, was es da sieht, wenn es den Künstler und seine Werke betrachtet. Man hätte dem Mann nur zu gern ein Museum gebaut, doch der lehnte ab. Gerhard Richter weiß, was er will und er weiß, was er nicht will. Wir gratulieren also diesem Gesamtkunstwerk auf das Herzlichste. Tina Turner würde sagen, he is simply the best. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.